Liebe Gemeinde, Magdalena hat vorhin schon im Gebet darauf hingewiesen, dass der Glaube darin besteht, unser Glaube darin besteht, dass es eine lebendige Beziehung ist zu einer Person, nämlich zur Person Jesu Christi, dass unser Glaube also nicht etwas ist, nicht ein intellektuelles Geschehen, so dass wir sagen, wir glauben all das, was irgendwie in der Bibel geschrieben steht, sondern der Glaube oder Glaube heißt eigentlich Vertrauen, und das, worin der Glaube besteht, das ist das Vertrauensverhältnis zu Gott, das Vertrauensverhältnis zu Gott durch Jesus Christus. Also Glauben heißt in einer Beziehung stehen, in einer festen Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung, und so hat es unser Text uns vor Augen gestellt, diese Beziehung beruht auf der Glaubwürdigkeit Gottes, auf der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Johannes beginnt diesen Abschnitt seines Briefes damit, dass er schreibt, wenn wir schon Menschen glauben, wenn wir uns schon auf das Wort von Menschen verlassen, wie viel mehr können wir uns dann auf Gottes Wort verlassen? Wir Menschen sind ja in dem, was wir sagen, was wir einander versprechen und zusagen, nicht im letzten Sinne glaub- und vertrauenswürdig. Wie oft sind Versprechen gemacht worden, die in Vergessenheit gerieten? Wie oft sind Versprechen gemacht worden, die dann irgendwann nicht gehalten worden sind, weil man sich das anders überlegt hat? Wie oft wird die Unwahrheit unter Menschen gesagt? Und selbst wenn bei aller menschlichen Redlichkeit, können wir Menschen doch nicht für das, was wir einander sagen und zusagen, letztlich bürgen, weil auch unsere Einsicht beschränkt ist, weil wir auch nicht unbedingt den klaren Durchblick haben, den man bräuchte, um immer wahre Aussagen zu machen. Manchmal kann man ja auch Aussagen machen, auf die man sich nicht verlassen kann, weil man es nicht anders wusste. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher habe ich gerne so Bücher über Astronomie, also über die Sterne gelesen. Und das, was ich damals als mein Wissen, das war ja von Professoren geschrieben, auch, was ich als mein Wissen mit mir rumtrug, ist heute Makulatur. Weil das die Erkenntnis überholt worden ist und vieles, was damals gesagt worden ist über die Sterne beispielsweise, das ist schon lange überholt. Und trotzdem haben diese Menschen, die das geschrieben haben, auch geforscht nach bestem Wissen und Gewissen. Aber sie hatten noch nicht die Einsicht, die heute da ist. Und was heute erforscht wird, das ist morgen vielleicht schon wieder überholt. Verbessert durch tiefere Einblicke, ergänzt oder manchmal auch sogar als Irrtum beiseite getan. Insofern, wenn wir aber schon, und anders könnten wir gar nicht leben, anders können wir keine Beziehungen zueinander haben, anders können wir uns in dieser Welt nicht bewegen, als dass wir darauf vertrauen, dass Menschen eine gewisse Zuverlässigkeit haben, dass menschliche Aussagen in einer gewissen Weise tragen, auch wenn wir das mit einer gewissen Einschränkung sehen müssen. Und um wie viel mehr können wir uns darauf verlassen, dass Gottes Wort trägt. Das Wort, von dem über Jahrtausende nichts zurückgenommen werden musste. Gott hat noch nie sagen müssen, oh, entschuldigt, ich habe mich geirrt, das ist doch nicht ganz so, wie ich es euch gesagt habe. Gottes Wort ist zuverlässig und folglich können wir sagen, das, was er uns sagt, was er uns zusagt, seine Verheißungen, seine Versprechungen, darauf ist Verlass. Er vergisst sie nicht, er hält sie ein. Das ist ihm wichtig, dass wir uns darauf gründen können, dass wir unser Verhältnis zu ihm darauf gründen können. Und doch kommt dann die Frage, wie sieht das denn jetzt aus? Wir haben die Bibel, und darin werden uns diese Verheißungen, das, was Gott uns sagt, wird uns ja im Wort Gottes übermittelt. Und es gibt natürlich, wenn wir in der theologischen Literatur uns auskennen, gibt es allerlei Thesen und Vorschläge, ob das Wort Gottes wirklich so überliefert ist und so verstanden werden kann, wie es uns in der Bibel vorliegt. Ist das wirklich Gott, der dort geredet hat? Das ist ja dann wieder eine Voraussetzung, die wir ein Stück weit von menschlicher Seite uns vor Augen halten müssen. Warum können wir uns darauf verlassen, dass hier der lebendige Gott redet und nicht Menschen einfach etwas aufgeschrieben haben, ihre Wunschgedanken aufgeschrieben haben? Dazu gibt uns Johannes in seinem Text einen Hinweis. Er sagt, wer an Jesus Christus glaubt, der hat eine innere Gewissheit. Die Gewissheit dessen, dass das wahr ist, was dort im Wort Gottes geschrieben steht. Von dieser Gewissheit spricht Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel. Dort sagt er, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, also der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In der Theologie heißt das, das ist die innere Gewissheit oder die innere Überzeugung, die uns der Heilige Geist gibt. Der Gedanke dahinter ist, der Geist, der durch die Propheten und durch die Apostel gesprochen und geschrieben hat, dieser Geist wird denen zuteil, das feiern wir ja zu Pfingsten, denen zuteil, die an Jesus glauben. Wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist Gottes bekommen. Und dieser Geist Gottes, der in der Bibel, durch die Autoren der Bibel geredet hat, dieser Geist bezeugt uns innerlich, dass wir Gottes Kinder sind. Er bezeugt uns, dass das, was dort als Gottes Wort uns entgegentritt, dass das tatsächlich so ist, wie wir es lesen. Das erste Mal, dass ich das erfahren habe, das war damals, als ich als junger Mann, 21-jährig, in so einer Versammlung saß und der Pastor hat etwas vorgetragen. Ich dachte, damals wollte ich eigentlich nur mit dem diskutieren und ihm sagen, was in der Kirche gesagt wird, ist Blödsinn. Und dann plötzlich kam ich zu einer Überzeugung. Ich wusste, dass was dort geredet wird, das ist weder Blödsinn, noch ist das etwas, was Menschen sich ausgedacht haben. Ich fühlte mich in einem Moment, das war im Spätherbst 74, fühlte ich mich plötzlich in die Gegenwart Gottes versetzt und wusste, hier redet Gott und du hast nicht mit einem Menschen zu diskutieren, du hast Gott gegenüber Stellung zu nehmen. Und diese Gewissheit, dass Gott durch sein Wort zu mir redet, das ist eine Gewissheit, die meinen Glauben trägt und die auch dann fest bleibt, wenn äußere Dinge die Sache in Frage stellen, wenn es Erlebnisse gibt, und da habe ich auch schon einiges erlebt, die vielleicht mich zum Zweifeln bringen wollen, ist doch letztlich diese Gewissheit da, wenngleich sie auch in Schwanken kommen und flackern mag, ist doch diese Gewissheit da, das, was er gesagt hat, er hält Wort. Sein Wort vergeht in Ewigkeit nicht. Diese Gewissheit ist etwas, ja, was für uns existenziell notwendig ist. Als der Vater von John Wesley im Jahr 1837 auf dem Sterbebett lag, da hat er seinem Sohn John gesagt, John war ein Mensch, der tadellos gelebt hat, jedenfalls nach menschlichen Maßstäben, der sich redlich bemüht hat, der sogar Pastor gewesen ist, schon einige Jahre. Und der Vater sagte ihm, es gibt nur eins, was dich wirklich im Leben tragen kann. Und das ist diese innere Gewissheit, die der Heilige Geist gibt. Das ist das Einzige. Und das war einer der Gründe, weswegen John Wesley beunruhigt war, weil er diese Gewissheit nicht hatte. Er hatte die Herrenhuter erlebt auf einer Fahrt im Meer, hatte erlebt, dass die ganz gelassen waren und sagten, wenn wir untergehen, sind wir bei Jesus. Und John Wesley hat sich an die Planken geklammert und dachte, wenn wir untergehen, bin ich weg. Und da hat er eine Todesangst gehabt. Und dann hatte der Vater ihm das gesagt, diese Gewissheit des Geistes, das ist das Einzige, was trägt. Und am 24. Mai 1738 hat John Wesley dann eine Veranstaltung besucht. Da wurde dann die Vorlesung das Vorwort vom Römerbrief von Martin Luther gelesen, und als er das hörte, er wusste gar nicht, wie ihm geschah, da hatte er plötzlich diese Gewissheit: Ich bin getragen von Gott. Ich bin sein Kind. Nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Wenn wir diese Gewissheit nicht haben, dann können wir uns an Jesus selber wenden. Wir können sagen: Ich mache mein Herz dir auf. Ich bitte dich, dass du mich mit dieser Gewissheit beschenkst. Und es wird nicht so wie ein Nescafé entstehen, ein Löffel Wasser, hier ein Löffel Kaffee, heißes Wasser rüber und schon ist es fertig. Manchmal brauchen wir Zeit. John Wesley hat eine ganze Zeit warten müssen, bis das kam, bis er dann doch plötzlich diese Gewissheit hatte, die ihn getragen hat, sein ganzes Leben lang, und die ihm sogar die Festigkeit gegeben hat, sich Anfeindungen und Angriffen auszusetzen, ohne schwach zu werden. Also diese innere Gewissheit, und das bringt Johannes zum Ausdruck, indem er sagt: Wenn wir an Jesus glauben, dann trägt uns diese Gewissheit. Das ist das, wo wir innerlich und durch das Wort äußerlich sehen, hier ist eine Übereinstimmung. Das, was Gott uns sagt, darauf können wir uns verlassen. Dann ein ernstes Wort, was uns in diesem Text gesagt wird, das ist: Nur diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, können sich darauf verlassen, das Leben zu haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, so heißt es beispielsweise auch in Johannes 14, Vers 19. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, wird das Leben nicht sehen. Und da ist vom ewigen Leben die Rede. Das heißt, die Verheißung des ewigen Lebens ist an Jesus Christus gebunden. Der Gedanke, der dahinter steht, dass wir ewig leben, ist nicht, dass wir einen Kern in uns haben, der nachher so wie ein, natürlich gibt es diesen Gedanken im Johannes 12, Vers 24, das wird in die Erde gelegt und dann wächst nachher etwas, so wie praktisch ein Samen in die Erde gelegt wird, werden die sterblichen Überreste des Menschen reingelegt und nachher wächst ein neuer Mensch raus. Der Gedanke, so ist der nicht gemeint, sondern der Gedanke an das ewige Leben ist eher so gemeint, wenn wir uns mal auf diesen Gedanken so einlassen. Gott vermag alle Dinge, er vermag er hat den Tod überwunden in Jesus Christus, und er ist auch dort, wo die Toten sind. Deswegen heißt es im Psalm 139, bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Gott ist allumfassend und überall. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben einen lieben Menschen und dieser liebe Mensch würde sterben. Was würden wir tun, wenn wir in der Lage wären, einen geliebten Menschen zu haben, und wir wären in der Lage, dafür zu sorgen, dass er lebt, dass er immer weiterlebt, dass die Gemeinschaft nicht durch den Tod zerstört werden kann? Ich denke, jeder von uns kann sich gut vorstellen, dann würde man ihn doch nicht sterben lassen, dann würde man ihn behalten, man möchte doch diese Beziehung aufrecht erhalten. Und gerade wenn wir heute Abschied nehmen von lieben Menschen, dann ist es ja etwas, was uns innerlich bewegt, dass wir alle Beziehungen, die wir auf Erden haben, alle Beziehungen zu Menschen, die wir haben, dass die alle auf Zeit angelegt sind. Wir sind immer nur eine gewisse Wegstrecke. Mit manchen Menschen sind wir sehr lange unterwegs, mit anderen nur kurze Strecken. Aber spätestens der Tod, das hören wir bei jeder Eheschließung, spätestens der Tod setzt einer menschlichen Beziehung auf dieser Erde ein Ende. Aber Gott, wenn er zu uns eine Beziehung hat, Gott, der Herr über Leben und Tod, der lässt uns nicht, oder der lässt diese Beziehung nicht auslaufen, sondern der hält sie aufrecht. Und das ist etwas, was uns die größte Gewissheit geben kann, dass dann, wenn wir mit Gott in einer Beziehung, in einer engen Beziehung verbunden sind, dann wird diese Beziehung über den Tod hinaus bleiben, weil Gott die Macht hat, weil er der Herr über Leben und Tod ist, der die Beziehung, die er aufgebaut hat, nicht einfach auslöschen lässt, sondern diese Beziehungen aufrechterhält. Und er möchte auch, dass wir wissen, dass wir bei ihm eine Zukunft haben und dass auch seine Kirche, auch wenn Menschen vorangehen in die Ewigkeit, dass auch seine Kirche besteht. Deswegen ist es ja mit Allerheiligen, Halloween haben wir ja, das ist natürlich, wie das heute gefeiert wird, eine Perversion von Allerheiligen, aber es ist der Gedanke dahinter, wir sind eine Kirche, zu der auch die Menschen gehören, die schon in die Ewigkeit vorausgegangen sind, weil sie bei Gott leben. So sagt Jesus ja in einem Text, als die Sadduzäer anzweifeln, dass es eine Auferstehung gibt, Gott nennt sich der Gott Abraham, Isaaks und Jakob. Und Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt Abraham, Isaak, Jakob, und da können wir auch jeden anderen einsetzen, bei ihm leben sie. Auch wenn sie unserem Horizont verborgen sind. Das heißt, wer Jesus hat, das wird uns zugesagt, der hat das ewige Leben. Der hat eine Zukunft über den Tod hinaus. Sonst wäre eine Beerdigung etwas ganz Furchtbares. Und ich wollte auch nicht gerne Menschen beerdigen, wenn ich nicht diese Gewissheit hätte, dass eine Zukunft darüber besteht. Das gibt mir ja auch die Möglichkeit, dann etwas Positives zu sagen und nicht zu sagen, es war alles negativ, obwohl man auch Trauer nicht einfach wegstreichen soll. Immerhin, wie wir vorhin gesagt haben, der Mensch oder menschliche Beziehungen enden mit dem Tod und das ist immer schmerzhaft. Auch wenn wir wissen, dass der geliebte Mensch bei Gott aufgehoben ist, ist es doch schmerzhaft, ihn hier zu vermissen. Das denke ich, das ist genauso schmerzhaft, wie zum Beispiel Eltern darunter leiden, habe ich auch schon miterlebt, dass Kinder dann irgendwie in einen anderen Kontinent ziehen und einmal in 5 Jahren noch vorbeikommen. Das ist auch schmerzhaft, wenn man die Lieben dann so weit weg hat. Und so ist es natürlich schmerzhaft. Und man soll auch trauern, aber dennoch soll uns diese Gewissheit tragen, wer zu Jesus gehört, der hat das ewige Leben. Und da kommt noch ein weiterer Gedanke, das ist der 4. Gedanke dann in diesem Gedankenkreis, und zwar der Gedanke, es heißt nicht, der wird das ewige Leben bekommen. Überraschung, mal gucken, später, sondern es heißt, er hat das Leben, das heißt, das ewige Leben beginnt für Menschen dort, wo sie mit Jesus ihre Beziehung aufbauen, wo sie eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Da beginnt das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas Zukünftiges, sondern es beginnt im Jetzt und hier im Leben von Menschen, von jedem, der sich Jesus öffnet. Und das heißt aber so viel wie, dass das ewige Leben uns auch prägen wird, dass es unser Leben gestalten wird, dass man etwas von diesem Leben auch in unserem Leben wahrnehmen wird. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann sind die Folgen dieses Ergriffenseins vom Geist Gottes sind auch als Früchte in unserem Leben sichtbar. Die Früchte können wir, wenn wir nachlesen wollten, einmal in Galater 5, Vers 22 und folgende lesen, dort heißt es, die eine Frucht, und die Ausleger streiten sich, es werden 9 Früchte genannt, aber die Frucht des Geistes steht dort nicht, die Früchte ist die Liebe. Und mit der Liebe verbunden sind dann die 8 weiteren Eigenschaften, die Freundlichkeit, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und andere sind dann damit verbunden, mit dieser einen Frucht der Liebe. Und deswegen kann Johannes, dieser Johannes, von dem wir unseren Text haben, auch sagen, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, dass wir vom Licht zur Finsternis gekommen sind. Warum? Weil wir einander lieben. Weil wir die lieben, die auch vom Tod zur Finsternis gekommen sind. Weil wir Liebe untereinander haben. Das ist letztlich die Frucht des Geistes. Das heißt, Es ist nicht etwas, dass wir sagen, wenn wir an Jesus glauben, irgendwann später kriegen wir mal das ewige Leben, sondern dann haben wir das schon jetzt und dieses Leben prägt und wird unser jetziges Leben prägen. Sicherlich immer noch zaghaft, Luft nach oben ist noch reichlich gegeben für jeden Einzelnen und dennoch ist es ein Zeichen, ist die Liebe zueinander, die uns als Zeichen genannt wird, als die Frucht, die aus dem erwächst, dass wir das ewige Leben haben. Und zum Schluss sagt Johannes dann in unserem Text, ich schreibe euch das nochmal, damit ihr die Gewissheit habt. Und da schließt sich dann insofern der Kreis. Er hatte gesagt, wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Er hatte gesagt, Gottes Geist gibt uns Gewissheit, dass das, was dort gesagt wird, innere Gewissheit, dass das, was dort gesagt wird, glaubwürdig ist. Dass derjenige, das war das Dritte, der an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat. Das ewige Leben hat Folgen. Und jetzt sagt er noch einmal das Wort der Gewissheit. Ich schreibe euch das, damit ihr davon überzeugt werdet, dass ihr das ewige Leben habt. Dass wir uns das bewusst machen. Und wenn wir heute gleich miteinander das Abendmahl feiern werden, dann ist es auch etwas, was uns in diese Beziehung mit hineinnehmen möchte. Jesus hat sich selber für uns dahingegeben. Er hat den Weg gebahnt, indem er am Kreuz für uns gestorben und zu Ostern auferstanden ist. Hat er den Weg gebahnt für uns, den Weg in die Herrlichkeit Gottes, den Weg in die lebendige Beziehung zu Gott hinein. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann möchte er uns im Abendmahl nahe kommen. Dann möchte er sagen, so gewiss, wie du von diesem Brot isst und wie du aus diesem Kelch trinkst, so gewiss bin ich für dich gekommen. Das muss im Glauben angenommen werden. Die alten Kirchenväter haben schon immer betont, es ist keine Medizin der Unsterblichkeit, das heißt Abendmahl nehmen und dann bist du auf der sicheren Seite, sondern es ist auch eine Verkündigung an dich ganz persönlich, dass wenn du von diesem Brot isst, dann sollst du glauben, Jesus ist für mich da. Er möchte diese Beziehung zu mir, wenn du von diesem Kelch trinkst, sollst du glauben, er ist für mich ganz persönlich, hat er sich geopfert, hat er sich hingegeben, damit ich leben kann. Und deswegen im Abendmahl feiern wir diese Beziehung zu Gott. Wir wollen zum Abendmahl überleiten mit dem Lied, Jesus lebt mit ihm auch ich. Ein Lied, das diese Gewissheit, die wir in unserer Predigt jetzt vor Augen geführt haben, dass wir diese Gewissheit in diesem Lied noch einmal zum Ausdruck bringen. Jesus lebt mit ihm auch ich.